Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es sind schon wieder 2 Tage vergangen und es ist dementsprechend Zeit für die nächste Vorschau-Sendung auf die neue Spielzeit. Herzlich willkommen hier bei Kreisab. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer Sendung, die, glaube ich, extrem interessant wird. Denn es ist ein Verein mit dabei, über den nur die wenigsten etwas wissen. Ja, den ein oder anderen Spieler kannte man, aber die sind weg. Und was da genau passiert ist, darüber sprechen wir dann gleich. Das ist nämlich der VfL Potsdam. Aber der HC Erlangen und der VfL Gummersbach, die sind heute auch unser Thema in einer Sendung, die aus den Vororten heißt. Warum eigentlich? Na gut, Erlangen ist ein Vorort mehr oder weniger von Nürnberg, Gummersbach, naja, mehr oder weniger ein Vorort von Köln und Potsdam natürlich der Vorort der Hauptstadt aus Berlin. Und dort sitzt Marius Böttcher von der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Ich grüße dich. Hallo Marius.
Hallo, grüß dich Sascha.
Du bist zum ersten Mal nicht mit dabei bei Kreisab, denn du bist schon mit dabei gewesen, aber zum ersten Mal bei der Saisonvorschau. Aber du kennst das Prozedere wahrscheinlich, weil du ja auch regelmäßig reinhörst. Und das bedeutet, wir blicken erstmal zurück. Und beim VfL Potsdam, da kann man eigentlich nichts Negatives sagen. Sie haben einen Aufstieg ja dermaßen souverän klargemacht. Das war absolut überzeugend. Und es gab da eine Phase früh in der Saison, da lief noch nicht alles rund. Aber als sie dann einmal durchgestartet sind, waren sie nicht mehr aufzuhalten.
Das ist ganz gut zusammengefasst, ja. Du bist in die Saison gestartet mit 2-4 Punkten, was auch angekündigt war damals von Bob Hanning als Trainer, der gesagt hat, ja, ist halt auch das zweite Jahr und Abgänge dann gehabt von Mathis Langhoff und Nils Lichtlein eben dann zu den Füchsen. Und das hatte sich dann bestätigt, die Vermutung. Dann aber, muss man sagen, haben sie eine wahnsinnige Serie hingelegt und als der Adler ins Fliegen kam, dann war er tatsächlich auch gar nicht mehr aufzuhalten.
Jetzt hast du einen Namen schon genannt, Bob Hanning, der 2 Jahre Trainer dieser Mannschaft war und der ja auch frühzeitig angekündigt hatte, er will das eigentlich nicht länger machen. Eigentlich wollte er nur 1 Jahr diese Mannschaft trainieren, aber er hat sie dann irgendwann sehr, sehr gut in die Spur bekommen und das ist natürlich auch seine große Stärke gewesen. Er arbeitet unfassbar gerne mit jungen Spielern, mit entwicklungsfähigen Akteuren, die ja auch an seinen Lippen kleben und was lernen wollen, weil sie wissen, wenn sie bei ihm lernen, dann sind sie sehr gut aufgestellt für die sportliche Zukunft und die Karriere, die dann noch folgen mag und wir wissen alle, was er mit vielen Spielern in den letzten Jahren hinbekommen hat. Er hat sie zu Top-Spielern entwickelt im Jugend- und Juniorenbereich und da muss man echt den Hut vorziehen. Aber du hast es gerade schon gesagt, als der Adler einmal ins Fliegen kam, war er nicht mehr zu stoppen. Woran lag das denn eigentlich, rein sportlich betrachtet?
Naja, an der sehr gut ausgebildeten Mannschaft, an den vielen jungen Spielern, die tatsächlich auch vor allem ja eben aus der Füchse-Jugend kommen und daher viele große Erfolge kennen. Du hattest ja auch etliche U21-Weltmeister im Team. Ich glaube, insgesamt waren es 6 tatsächlich, die beim VfL dann auch aktiv waren. Ja, und dann von Sieg zu Sieg, dann wuchs das Selbstverständnis und du bist dann eben wahrscheinlich auf die Platte gegangen mit dem Wissen, okay, wir fahren ja heute den nächsten Sieg ein. Und so sind sie dann tatsächlich auch aufgetreten, die Jungs, und haben nicht nur überrascht, sondern eben vor allem dann irgendwann auch komplett überzeugt.
Was ich sehr interessant finde, ist, dass, glaube ich, viele denken, ja, okay, das ist eine junge Mannschaft, die spielt Tempo-Handball und schnell und schnörkellos und zielstrebig in Richtung Tor. Ist das denn überhaupt so? Spielen die so?
Also es sind ja nicht vorrangig Jungs, na klar, du hast aber auch noch 2, 3 Säulen mit Erfahrung mit drin, mit Emil Hansson beispielsweise, ein Schwede, der quasi Abwehrspezialist war, hattest Joshua Thiele drin, der auch schon Bundesliga in Minden gespielt hat. Also es gab auch vereinzelt noch ein paar Säulen, sage ich mal, neben dieser Jugendlichkeit. Aber das Gesamtpaket, dieser Mix, der war einfach perfekt. Und ja, durch Tempo-Gegenstöße etc. sind sie auch zum Erfolg gekommen. Aber gefühlt alles, was Bob in die Hand nimmt, wird dann auch, oder vieles wird dann eben auch zu Gold. Und ich glaube, die Mannschaft hatte einen klaren Plan in jedem Spiel, hat sich auf jeden Gegner ideal eingestellt, war sehr professionell unterwegs. Man hat jedes Auswärtsspiel, egal wo man hingefahren ist, ob es auch nur Dessau war, man hat immer vorher eine Nacht dann auch in der Fremde übernachtet, um sich eben ideal auf die Spiele vorzubereiten. Also es war wirklich sehr, sehr professionell. Also wie gesagt, dieses Selbstverständnis war irgendwann da und dann irgendwann war dieser Punkt da, okay, sie werden es jetzt dann auch tatsächlich im 2. Jahr nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga, werden sie jetzt den Durchmarsch schon perfekt machen.
Liegt natürlich auch daran, dass sie mehrere wirklich richtig, richtig gute, tolle junge Spieler hatten. Und ich glaube, zwei, die waren da sehr ausschlaggebend. Der eine ist Lasse Ludwig, ein junger Torhüter. Den kennen wir auch von dieser besagten U21-Weltmeisterschaft, dem Titel, den man da 2023 geholt hat. Aber nicht nur er, sondern natürlich vor allem Max Benecke. Warum war der eigentlich nicht aufzuhalten? Ist der so überragend gut? Und wird er jetzt auch in der Bundesliga dann ja bei den Füchsen durchstarten? Wie wichtig war er für das Spiel und ging es ohne ihn nicht? Fragezeichen.
Also er war natürlich ein absoluter Faktor. Es war noch eine 2 vorne, aber er war sehr, sehr nah an den 300 Toren dran und hatte ja trotzdem auch im Europapokal, glaube ich, hin und wieder mal einen Füchse-Einsatz. Und ja, Max hat sich da schon oft herauskristallisiert als MVP sozusagen. In brenzligen Situationen, wenn vielleicht auch kein klarer Angriff irgendwie zustande kam oder man keine Lösung hatte, dann ging der Ball in den rechten Rückraum zu Max Benecke und der hat den Ball dann halt eingeschweißt, auch mal aus 10 oder 11 Metern. Und ich weiß nicht genau, wie oft, aber er hatte halt auch bestimmt 15 bis 20 Mal ungefähr, man müsste es nochmal nachgucken, hat er auch zweistellig getroffen, was natürlich ein überragender Wert ist. Und ja, er hinterlässt da eine große Lücke, sagen wir es mal so.
Übrigens, mir ist eben Fehler unterlaufen. Bob Hanning war nicht 2 Jahre Trainer des VfL Potsdam, sondern 3 hat es ja in der dritten Liga schon übernommen, ja.
Er hat 2 Meisterschaften gefeiert, genau.
Ja, und ist dann hochgegangen, erstmal in die zweite Liga, dann hat es ein Jahr gedauert, bis man sich akklimatisiert hat und dann hat er direkt den Aufstieg in die erste Liga nachgelegt. Also schon bemerkenswert, was er da geleistet hat beim VfL Potsdam. Ist das auch so ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht jetzt auch, wenn man sich die Vorbereitung mal ansieht, wo Hanning ja auch teilweise an der Seitenlinie stand, dass man sich teilweise zu sehr auf ihn verlassen musste beim VfL Potsdam, weil er alle Fäden in der Hand hat. Jetzt ist er nicht mehr Trainer, es gibt einen neuen Coach mit Emir Kurtagic, der aus dem Jugend- und Juniorenbereich des DHB kommt und der ja aufgrund eines Turniers jetzt auch teilweise gar nicht mit dabei war beim VfL. Das ist schon schwierig.
Ja, ist schon eine besondere und wahrscheinlich auch einmalige Situation. Vor allem eben in Vorbereitung auf das erste Bundesliga-Jahr oder erste Erstliga-Jahr. Bob ist ja weiterhin auch noch für den VfL tätig. Also klar, er ist Geschäftsführer der Füchse Berlin und zudem ist er Head of Sport jetzt beim VfL Potsdam. Man kann quasi sagen, er ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen beiden Vereinen, was er vorher ja irgendwie auch schon war. Und hat immer, glaube ich, noch viele, viele Fäden in der Hand. Er steht da nicht mehr an der Seitenlinie, nein. Und ich glaube, dass es auch für die Jungs vermutlich eine Umstellung sein wird für die Mannschaft. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, inwieweit Bob Hanning da jetzt noch, ich sag mal, mit einwirkt oder ob Emir Kurtagic da wirklich dann auch am Spieltag selbst mit seinem Trainerteam dann eben alles managt. So wird es ja wahrscheinlich auch sein. Aber nichtsdestotrotz wird Bob Hanning, denke ich mal, trotzdem noch sehr, sehr nah an der Mannschaft sein. Du hast gesagt, die Vorbereitung, die hat er in großen Teilen übernommen, hat da auch in einem regelmäßigen Austausch, denke ich mal, mit Emir Kurtagic gestanden, der natürlich noch mit dem DHB unterwegs war, mit der Jugendnationalmannschaft. Trotzdem gab es ja da einen klaren Plan und ich glaube auch, dass Emir Kurtagic einen klaren Plan verfolgt und den hat Bob Hanning dann vermutlich versucht, in der Vorbereitung umzusetzen.
Davon gehe ich mal ganz schwer aus, dass die viel miteinander kommuniziert haben, damit da die Linie auch die gleiche ist, weil sonst müssten sich die Spieler jetzt alle von einem auf den anderen Tag wieder komplett umstellen. Das ist natürlich gerade zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr schwierig. Übrigens, da sollten wir nicht unerwähnt lassen, dass der VfL Potsdam tatsächlich aus dem DHB-Pokal ausgeschieden ist. Es gab eine Niederlage gegen den Drittligisten aus Rostock und du hast mir eben vor dem Start der Aufzeichnung gesagt, du hast versucht mal nachzugucken, aber du bist nicht fündig geworden, weil es ist lange her, dass ein Erstligist mal gegen den Drittligisten ausgeschieden ist im Pokal. Also ich kann mich auch nicht dran erinnern. Muss wirklich Ewigkeiten zurückliegen. Falls einer von euch da draußen das weiß, könnt ihr mir das gerne schreiben. Dann werde ich das demnächst auch hier nochmal zum Besten geben. Aber wir schauen auf die anderen Akteure, jetzt mal abseits von Trainer Bob Hanning, die den Verein verlassen haben, mit Karl Rosner zum TV Großwaldstadt. Das ist ein Ester und Marcel Nowak, ein Pole zum Dessau-Roßlauer V. Sind 2 Akteure gegangen, neben Max Benecke und natürlich dem überragenden Torhüter der letzten Zweitligasaison, Lasse Ludwig, die jetzt beide bei den Füchsen Berlin komplett mit dabei sind. Und dann haben wir einen Spieler, den du ja vorhin schon erwähnt hast, namentlich, das ist Joshua Thiele. Der spielt jetzt beim Bergischen HC, der aus meiner Sicht immer schon ein ganz guter, talentierter Spieler war, den Sprung zum absoluten Topspieler nicht geschafft hat. Stand da schon vorher fest, dass er geht? Wollte man nicht weiter mit ihm arbeiten? Ist eigentlich ein Akteur, der gut zum VfL Potsdam passt?
Das mag sein. Er wird auch ebenfalls seinen Beitrag zum Aufstieg oder zu den erfolgreichen Jahren in der zweiten Bundesliga geleistet haben. Allerdings hat er tatsächlich er hat nicht diese Rolle übernehmen können, die ihm, glaube ich, damals bei der Verpflichtung zugetraut worden war. Hat sich jetzt nicht so rauskristallisiert wie beispielsweise eben Max Benecke oder sein Abwehrkollege Emil Hansson oder wie Josip Simic zum Beispiel, auch ein Eigengewächs. Also er ist da ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Station oder der Standort Potsdam vielleicht einfach nicht seiner war. Die Wege haben sich nun getrennt. Er spielt jetzt dann eben beim Absteiger aus der ersten Bundesliga und der VfL wird vermutlich seine Gründe gehabt haben, warum Joshua Thiele eben nicht weiterhin Teil des Teams ist. Da weiß ich tatsächlich aber auch jetzt nicht genau, woran es dann im Endeffekt gescheitert ist, dass dann eine weitere Zusammenarbeit stattfindet.
Moritz Sauter ist der Letzte, über den wir sprechen, als Akteur, der weg ist. Ich halte sehr viel von ihm und ich finde, dass er ein bisschen untergegangen ist während der U21-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, weil so viel gesprochen wurde über ganz viele andere tolle Spieler aus diesem Jahrgang, aber kaum über Moritz Sauter. Welche Rolle hatte er konkret in Potsdam und wie sehr wird er dieser Mannschaft auch mit der Art und Weise, wie er Handball spielt, fehlen?
Ja, auch eine sehr wichtige. Moritz hat dann im Saisonendspurt gefehlt die letzten Wochen, konnte dann auch an dem Aufstiegsspiel gegen Groß-Wallstadt und am Meisterschaftsspiel gegen Hamm-Westfalen nicht mitwirken, eben durch eine Verletzung. Und hatte trotzdem einfach riesengroßen Spaß gemacht, der Junge. Also wirklich ein Top-Handballer. Ja, spielt auch so ein bisschen einfach speziell, spielt seinen eigenen Stiefel, hat auch viele Wurfvarianten drauf und macht einfach totalen Spaß, dem zuzugucken. Kann sich der HSV sehr glücklich schätzen, den zu haben. Und beim VfL wird man vermutlich ihm hinterher trauern. Aber auch das ist einfach für Moritz vermutlich der logische Schritt, eben zu einem Verein zu gehen, der eben viele Jahre erste Bundesliga gespielt hat, der halt eine große Geschichte hat und ja, mit dem er vielleicht auch einiges erreichen will. Und im Endeffekt soll er ja da vermutlich auch in die Fußstapfen von Danny Bahrens treten.
Das planen sie zumindest in Hamburg, das wird schwer genug. Ich traue es ihm generell zu, ich glaube sogar, dass er eine sehr gute Karriere hinlegen kann. Vielleicht unterschätzt man ihn sogar ein klein wenig. Dann schauen wir auf diejenigen, die neu im Trikot des VfL Potsdam unterwegs sind. Wobei, ich frage mich ganz ehrlich, sprechen wir jetzt nur über neue Spieler, die eigentlich von den Füchsen Berlin kommen, Marius?
Ja, bis auf den Torwart Martin Tomowski, der von Vardar Skopje, also auch mit internationaler Erfahrung kommt. Ja, ansonsten sind es tatsächlich viele oder durchgängig Spieler, die eben eine Füchse-Vergangenheit haben, ja.
Eine sehr kurze, beispielsweise im Fall von Yannick Klein und Nikolaus Paulensteiner. Das ist ein Österreicher, letzterer ist Meister geworden mit Linz in Österreich, ist aber auch noch ein relativ junger Akteur, Jahrgang 2004, gerade im Juli erst 20 Jahre alt geworden, 1,93 groß, spielt Rückraum rechts, also bringt da ein perfektes Maß mit und sollte vor allem natürlich dann über Spielpraxis besser werden. Das ist nämlich der Punkt, da schauen wir dann gleich noch drauf, wenn wir mal auf den Altersschnitt dieser Mannschaft schauen. Ist das ein Spieler, der denen jetzt schon sofort weiterhelfen kann? Ich meine ganz ehrlich, Jahrgang 2004, boah, das ist verdammt jung. Und der andere da auf der Rückraumposition ist eben Yannick Klein. Der kommt eigentlich von den Eulen aus Ludwigshafen, war auch mal Jugend- und Junioren-Nationalspieler, hat den kompletten Durchbruch noch nicht so richtig geschafft. Puh, das ist auf Halbrechts natürlich schon, ist Risiko.
Ist Risiko, aber im Endeffekt haben wir die letzten Jahre beim VfL Potsdam bewiesen, dass es auch mit jungen Leuten und mit Nachwuchskräften funktioniert. Und das ist ja auch im Endeffekt die Philosophie, die dort am Luftschiffhafen verfolgt wird, mit jungen Spielern beweisen, dass es funktioniert, dass man erfolgreichen Handball spielen kann. Nun war natürlich der Sprung von der dritten Liga in die zweite war schon nicht klein. Der Sprung von der zweiten in die erste Liga ist jetzt natürlich riesengroß. Und man darf sehr, sehr gespannt sein, ob es reicht, mit der Philosophie mindestens zwei Mannschaften hinter sich zu lassen. Wie gesagt, im Pokal in Rostock konnte man nicht überzeugen im ersten Spiel von Emil Kotagic. Dort schied man aus nach einer schwachen Leistung. Die Vorbereitung lief eigentlich ja teilweise ganz gut, irgendwie dann aber auch wieder durchwachsen, zumindest von den Testspielergebnissen her. Also ich bin selber sehr, sehr gespannt, was der VfL hier auf die Beine stellen wird. Glaube auch, dass der Start dann mit einem Heimspiel gegen Mitaufsteiger Bietigheim extrem wichtig sein wird, ob du da mit zwei Punkten startest oder nicht. Aber in den letzten Jahren, wie gesagt, hat man bewiesen, dass es mit Jugend forscht, dass es klappen kann. Und deswegen, nichts ist unmöglich.
Ja, mit der Floskel kann ich dich natürlich nicht hier durch die Sendung gehen lassen. Das geht auf gar keinen Fall. Deswegen gucken wir weiterhin sehr, sehr genau hin. Ein weiterer Akteur, der ebenfalls das Trikot der Füchse Berlin schon getragen hat, ist Max Günther. Welche Position spielt er und kann er direkt in die erste Sieben rutschen?
Max Günther ist rechts außen, ein Linkshänder, auch nicht der Größte, aber sehr, sehr, sehr flink, sehr wendig, hat auch ein gutes Wurfrepertoire und hat auch schon einige Einsätze in der zweiten Bundesliga. Damals gab es mit dem Zweitspielrecht für den VfL, hat er auch im DRB schon das ein oder andere Mal den Adler auf der Brust getragen, jetzt eben fest beim VfL. Ich denke mal, dass er in der ersten sieben nicht spielen wird, weil da wird David Akakbo seinen Platz finden als recht erfahrener Spieler. Nichtsdestotrotz Max Günther, dem traue ich auch eine sehr, sehr solide Saison auf jeden Fall zu.
Wir haben jetzt einen Namen ja schon eben erwähnt, als jemand, der keine Füchse Vergangenheit hat. Das ist Martin Tomowski. Der hat schon bei den Eulen Ludwigshafen gespielt und ich weiß, dass er sich damals sehr bemüht hat, die deutsche Sprache zu lernen. Dann ist er in die Heimat zurückgegangen nach Mazedonien, hat bei Vardar Skopje gespielt, ist auch Nationalspieler und ich glaube, dass er tatsächlich das Level bieten kann, das Lasse Ludwig geboten hat. Die Frage ist aber, Marius, reicht das dann in der Bundesliga? Oder muss es nicht noch ein bisschen mehr sein, damit ein Aufsteiger auch den Rückhalt hat, den es braucht, um vielleicht den Klassenerhalt zu schaffen?
Ja, also Martin Tomowski ist, glaube ich, tatsächlich auf jeden Fall erstmal eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich hatte den selbst gesehen bei der Handball-EM. Da hat er auch Andi Schmid teilweise zur Verzweiflung gebracht, als die Nordmazedonier überraschend das letzte Gruppenspiel gegen die Schweiz gewinnen konnten. Und er hat auf jeden Fall was drauf, das ist klar. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er jetzt Nummer 1 in die Saison gehen wird. Dahinter dann mit Marc Ferjan, der jetzt auch schon ein paar Jahre eben beim VfL ist. Und Frederik Höhler, auch aus dem Füchse-Nachwuchs. Auch zwei gute Leute. Und ich glaube, dass der VfL zwischen den Pfosten bundesligareif aufgestellt ist. Ob es jetzt natürlich ein Ersatz ist für Lasse Ludwig, der nun wirklich ja sich das auch verdient hat, da jetzt neben Milo Savljev bei den Füchsen eben sehr ambitioniert zu sein, kann man nur mutmaßen. Aber ich bin trotzdem ziemlich davon überzeugt, dass der VfL auf der Torhüterposition für die Bundesliga sehr gut aufgestellt ist.
Bin ich komplett bei dir. Sehe ich exakt genauso. Halte relativ viel von Martin Tomowski und Marc Ferjan, hast du ja gerade schon gesagt. Er ist jetzt schon 3 Jahre beim VfL Potsdam und deswegen kennt er da das Umfeld auch relativ gut. Weiß auch, wie reagiert wird, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Wobei, seitdem er da ist, läuft es ja eigentlich wie geschnitten Brot. Und Frederik Köhler, hast du angesprochen, kommt ebenfalls aus der Jugend der Füchse. Genauso wie Nicolas Schley. Das ist der letzte Neuzugang sozusagen. Auch er in der Vergangenheit bei den Füchsen Berlin. Welche Rolle kann er einnehmen? Ist ja auch ein sehr, sehr talentierter Spieler. Auch er hat schon Jugend- und Junioren-Länderspiele absolviert.
Genau, und vor allem ist er auch eben einer, der nicht nur Füchse, sondern tatsächlich auch eben Potsdamer Vergangenheit hat. Der kommt auch hier aus der Ecke, ich glaube aus Ludwigsfelde, also direkt auch Brandenburger Umland, Berliner Speckgürtel und ist eben auch dementsprechend auch einer, der ins gesamte Profil quasi passt, der Mannschaft und des Vereins, jungen Spielern eben eine Chance zu geben. Und wie ich gesagt hatte, beim VfL macht es irgendwie in den letzten Jahren der Mix. Und ja, jetzt heißt es für die Potsdamer Daumen zu drücken, dass es eventuell auch in dieser Saison wieder der Mix macht, auch eine Etage höher, was natürlich ja eine ganz andere Hausnummer dann ist.
Normalerweise ist das ja so, die Hörer kennen es, du kennst es auch, wir sprechen jetzt in der Saisonvorschau über die mögliche erste Sieben. Tomowski, hast du eben gesagt, wird aus deiner Sicht gesetzt sein. Aber bei Linksaußen, da fängt es bei mir schon an. Da gibt es Nils Fuhrmann im Kader, Jahrgang 2003, 2,1 Meter groß, spielt seit 2012 für den VfL Potsdam. Und der zweite Linksaußen ist Marvin Sima, Jahrgang 2004, also fast so jung wie Nils Fuhrmann. Nee, andersrum, fast so alt wie Nils Fuhrmann, aber beide noch sehr, sehr jung. Also nur ein Jahr liegt zwischen den beiden. Der ist quasi neu. Der ist als Nachfolger von Tim Grüner gekommen, der nach Baling gegangen ist. Und deswegen ist das ein neuer Mix, beziehungsweise ja nicht mehr der gleiche wie noch vor einem Jahr, aber nach wie vor ein sehr, sehr junger Mix. Da weiß ich schon nicht, wer von Anfang an spielen wird.
Ja, ich bin ja nicht Emil Kotagel, ich kann dir das nicht genau sagen, aber ich würde fast tippen, dass eventuell Nils Fuhrmann da das Rennen machen wird. Auch eine sehr spannende Personalie, weil gebürtiger Potsdamer, hat bei noch keinem anderen Verein gespielt. Also er ist tatsächlich, kommt aus der Jugend des VfL Potsdam, hat bisher nur eben für die Adler gespielt. Und ich glaube, wenn Bob ihn früher schon mal gesehen hätte, dann hätte er ihn bestimmt auch irgendwann zu den Füchsen geholt. Aber das Talent von Nils Fuhrmann wurde irgendwie zu spät erkannt und der hat jetzt quasi den Durchbruch bei seinem Heimatverein geschafft. Und ich glaube, dass Nils, der auch trotz seiner jungen Jahre eine extrem gute Quote hat zu treffen, dass der dann vor Marvin spielen wird. Und Marvin aber trotzdem auch, Marvin Sima mit Erfahrung beim DRB ausgestattet, war jetzt auch eben, glaube ich, im Sommer beim Turnier mit unterwegs und hat auch in der Rückrunde, als er für Tim Grüner dann, der im Winter nach Baling gewechselt ist, dann auch schon sehr, sehr gute Spiele absolviert und viele Tore geworfen.
Wenn wir jetzt mal weiterschauen auf Rückraum links und Rückraum Mitte, würde ich mal behaupten, von den dreien, Mario Katic, Maxim Orlov, wenn er denn dann fit ist, und Elias Kofler, werden in der Regel immer zwei auf der Platte stehen. Wir wandern mal ein bisschen weiter zu Rückraum rechts, zu Yannick Klein und eben zu Nikolas Paulensteiner. Da haben wir ja schon eben drüber gesprochen. Zu rechts außen hast du auch schon was gesagt. Am Kreis Sergei Gorpischin, ein Spieler mit relativ viel Erfahrung, Jahrgang 97, hat ja auch schon in der Bundesliga gespielt und im Ausland ist er auch schon unterwegs gewesen, aber ja, das ist alles ein bisschen schwer einzuordnen. Viele Spieler, die sehr, sehr jung sind, gar keine Frage, die sich aber auch alle erst an das Niveau der Bundesliga gewöhnen müssen, auch an die körperliche Härte, denn in der zweiten Liga geht das vielleicht noch ein bisschen einfacher, auch wenn da genauso physischer Handball gespielt wird, aber trotzdem, in der Bundesliga ist das einfach nochmal ein Level drüber. Wie schätzt du denn die Chancen ein für den VfL Potsdam, tatsächlich den Klassenerhalt zu schaffen? Ist das realistisch oder ist dann am Ende doch der Punkt Erfahrung einfach zu ausschlaggebend, um mit vielen anderen guten Mannschaften in der ersten Liga mithalten zu können?
Ja, es wird schon extrem schwer. Die Mannschaft ist jung, die Mannschaft ist entwicklungsfähig. Ob jetzt aber der aktuelle Entwicklungsstand oder der in den nächsten 10 Monaten, sage ich mal, genügt, um die erste Bundesliga zu halten, fällt mir schwer, das mit Ja zu beantworten, weil man ja einfach auch um die Stärke anderer Mannschaften und vor allem auch nicht nur um die spielerische oder handballerische, sondern auch um die finanzielle Stärke zu sprechen. Also die Jungs sind halt, wie gesagt, größtenteils aus der eigenen Jugend oder aus der Füchse-Jugend oder aus dem ganzen Projekt Berlin-Brandenburg hier und machen auch verdammt viel Spaß. Ob dieser Spaß dann aber eben auf der höchsten Ebene, in der besten Liga der Welt, ebenso stattfinden kann, Woche für Woche, wage ich mal zu bezweifeln. Wie gesagt, der Start gleich gegen Bietigheim, die ja als Aufsteiger dann auch einfach mal sich einen Julius Kühn holen, da steckt dann halt auch noch was anderes hinter. Der wird extrem wichtig, wenn man da gleich zu Hause mit 2 Punkten startet und dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen die Leute begeistert und künftig dann auch die Halle immer knackevoll ist und ja, man über sich hinauswachsen will, dann ist, wie gesagt, auch was drin. Aber auch die anderen Mannschaften können alle Handball spielen und es wird schon echt verdammt schwer.
Das ist eine sehr offene und ehrliche Antwort an der Stelle, weil man könnte jetzt auch sagen, ja nee, die schaffen das schon irgendwie, die werden sich schnell zusammenfinden. Hast du jetzt aber nicht getan, das ehrt dich natürlich. Wir müssen nicht über die Ziele reden. Das Ziel ist klar, irgendwie die Klasse zu halten, deswegen habe ich das jetzt direkt mal übersprungen. Am Ende gibt es von den Experten immer einen konkreten Tipp. Und ich bin deswegen jetzt sehr gespannt, weil du halt gerade gesagt hast, also eigentlich habe ich so rausgehört, sie werden den Klassenerhalt nicht schaffen. Was denkst du, wo landen die Adler aus Potsdam am Ende der Spielzeit 24-25?
Ja, so schwarz auf weiß will ich es natürlich eigentlich nie aussprechen, aber ich sage, und im Endeffekt ist das tatsächlich, muss man sagen, ja auch kein Weltuntergang, weil normalerweise war es ja so geplant, Füchse in Liga 1, VfL Potsdam in Liga 2, um viele Talente dort zu entwickeln oder sich entwickeln zu lassen und Füchse 2 dann in Liga 3. Deswegen sage ich, dass der VfL Potsdam am Ende der Saison auf Platz 17 landen wird.
Also, es reicht nicht zum Klassenerhalt. Ich bin aber großer Fan dieses Projekts VfL Potsdam, wie sie das aufziehen und dass da jetzt ganz, ganz viele extrem junge Spieler mit dabei sind. Also die Hälfte der Mannschaft ist Jahrgang 2000 oder deutlich jünger und deswegen wird das enorm interessant sein, die spielen zu sehen. Ich bin auch sehr gespannt, wie Emir Kotagic dort als Trainer es hinbekommt, daraus eine Einheit zu formen, denn natürlich ist er ein anderer Charakter als Bob Hanning, das ist ja ganz normal. Ich halte ihn für einen absoluten Fachmann, gar keine Frage, und es war ja auch eine bewusste Entscheidung, jetzt jemanden zu holen, der zuletzt mit vielen jungen Spielern gearbeitet hat. Und wer die Historie von Emir Kotagic ein bisschen verfolgt hat, der weiß, er war Trainer des VfL Gummersbach, als da der junge Simon Ernst und der junge Julius Kühn gespielt hat. Und dass das zwei sehr gute Spieler geworden sind, das ist, glaube ich, unbestritten. Gucken wir mal, wie es sich entwickeln wird. Und zum Abschluss noch, Marius, wer deine Artikel lesen möchte, der sollte wo vorbeischauen?
Auf www.matz-online.de.
Alles klar. Hätten wir auch das geklärt. Herzlichen Dank, dass du mit uns vorausgeblickt hast auf die Saison des VfL Potsdam. Erste Pause in der heutigen Ausgabe. Wir sind gleich sofort zurück. Wir sind weitergereist vom Osten in den Süden und im nächsten Vorort sozusagen gelandet. Wir sind diesmal in Erlangen in der Nähe von Nürnberg. Da sind die Nürnberger Nachrichten zu Hause und für die arbeitet mein Experte Andreas Pöllinger. Schönen guten Tag, servus, hi.
Grüß dich, Sascha, servus.
Ich habe mitbekommen, weil du mir es vorher erzählt hast, du bist an der französischen Küste unterwegs. Das ist natürlich eine Unverschämtheit.
Kann man so sagen. Also ich fühle mich hier wohl. In der Tat, ich bin an der französischen Atlantikküste in Vendée, Montalivet, in der Nähe von Bordeaux. Ich habe jetzt auch mal eine Pause gebraucht, ähnlich wie der HCE.
Ja, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob deine Pause so nötig war wie die des HC Erlangen. Das ist der Verein, über den wir jetzt logischerweise sprechen werden. Und es war eine Saison zum Vergessen. Und ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, Andi. Es ist definitiv so gewesen, dass sie verdammt viel Glück hatten hinten raus. Es gab natürlich dann noch diese verzwickte Situation mit dem BHC und dem HSV. Da hatte der HC Erlangen am Ende aber eigentlich gar nichts mit zu tun. Sie haben sich sportlich gerettet und wir blicken zurück auf eine Spielzeit, die eigentlich schlechter und unruhiger kaum hätte laufen können. War es, seitdem der HC Erlangen in der ersten Liga mit dabei ist, die, ja, ich will nicht sagen verrückteste Saison, die es im Frankenland gab, aber die schwierigste?
Definitiv. Sehr komplizierte Saison und das ist harmlos ausgedrückt. Du hast es selber angedeutet, eine absolute Horrorsaison, eine Albtraumsaison. Ich habe mit Nico Link auch gesprochen, der ja der dienstälteste HCE-Profi ist, jetzt noch kurz vor dem Urlaub. Und der sagt auch aus seiner Erfahrung raus, dass das wirklich die schlimmste Saison war mit dem HCE. Eine grausliche Situation, du hast es gesagt, eigentlich über die Ziellinie gestolpert. Und eine sehr unrunde Saison, in der wahnsinnig viel nicht gepasst hat. Es ganz wenig Lichtblicke und helle Momente gab. Und ja, gerade mal so die Klasse gehalten.
Gerade mal so, das ist das Entscheidende, was du sagst. Und wenn wir wissen, welche Ziele der HC Erlangen eigentlich verfolgt, dann ist das ja ganz, ganz weit weg von dem, was man erreichen möchte. Also Top Ten sind ja dann immer wieder das Ziel. Vielleicht ist man damit auch ein bisschen zu optimistisch, wenn man vielleicht sagen würde, ja, Platz 11 bis 14, das ist zwar jetzt nicht überragend gut, aber das ist das, wo wir eventuell auch hingehören. Keine Ahnung, weil wenn ich mir den Kader so anschaue, ja, da sind ja viele gute Spieler mit dabei. Also ich halte nach wie vor sehr viel von Clemens Ferlin, dem Torhüter, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Keeper. Dann hat man zum Beispiel auf der halbrechten Position mit Christoph Steinert einen frisch gebackenen Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen, wo er auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Antonio Metzner auf der gleichen Position hat auch schon für die Nationalmannschaft gespielt. Stefan Seitz, ehemaliger Juniorennationalspieler und so weiter. Sebastian Firnhaber am Kreis hat auch schon für die Nationalmannschaft gespielt. Also erklär's mir bitte, was passt da immer nicht? Ich kapier's einfach nicht.
Es ist wirklich schwierig zu sagen und über diese ganzen Wiederholungen hin fällt es eigentlich dann von Mal zu Mal schwerer, da die Erklärung zu finden und die suchen sie auch in Erlangen weiterhin. Vor allem hinsichtlich dessen, dass du eben einfach keine Konstanz da reinbekommst. Sie waren jetzt in der jüngeren Vergangenheit doch ein bisschen demütiger, auch was so die Formulierung dieser Ziele angeht, die du angesprochen hast, also einstelliger Tabellenplatz, so auch auf das europäische Geschäft zu schielen. Das haben sie nicht mehr ganz so offensiv formuliert. Auch natürlich in Kenntnis dessen, dass die Liga ja eine sehr enge ist, der Wettbewerb da sehr anspruchsvoll. Aber es war in dieser Saison wirklich so, dass du von Anfang an das Gefühl hattest, du bist da irgendwie so in Dauervorbereitungsmodus, du kommst nicht richtig in Fahrt, in den Fluss rein. Du hattest immense Schwächen in der Vorwärtsbewegung, im Offensivspiel, eine unglaubliche Fehlerhaftigkeit, keine klare Balance-Struktur. Du hattest Neuzugänge dabei, die noch vom Trainer Raul Alonso in der Doppelfunktion Sportdirektor verpflichtet wurden, die dann aber nicht zum neuen Trainer Hartmut Meierhofer gepasst haben. Also einfach die Wahrnehmung dessen, dass es wirklich unrund war, dass nicht so wirklich gepasst hat. Und das ganz große Problem war dann sportlich dann im Wettbewerb, dass du eigentlich ja über kein Spiel hinweg 60 Minuten konstant guten Handball gespielt hast. Oftmals 30, 40 Minuten wirklich gefällig, akzeptabel, aber dann gab es den Einbruch, Zitterarme, Zitterhände. Und wirklich auch ein Bruch im Spiel dann. Und das hat sich wiederholt.
Also das, was du gerade gesagt hast, das ist ja, ich will nicht sagen eine Abrechnung, weil du hast ja nichts irgendwie zu tun mit dem HC Erlangen im Sinne von, die hätten dir was getan, du müsstest jetzt mit denen abrechnen. Aber wenn man dir so zuhört, da sind ja eigentlich nur Kritikpunkte mit dabei. Und da fragt man sich natürlich, was gut gelaufen ist. Und wahrscheinlich ist am Ende nur gut gelaufen, dass man in der Liga geblieben ist und nicht abgestiegen. Also das sagt natürlich auch schon sehr, sehr viel aus. Wir müssen natürlich auch darüber reden, was man dann gemacht hat auf der Trainerposition. Da hat man sowieso in Erlangen seit jeher im Prinzip gar keine Geduld. Und Raul Alonso ist ein Trainer, Trainer, der in der Champions League unterwegs gewesen ist, der ein gutes Netzwerk hat, der in vielen Ländern auch nach Spielern gucken kann, weil er eben auch schon international trainiert hat bei Meshkov Brest. Er hat im Jugendbereich sehr hochklassig gearbeitet, beim THW Kiel und so weiter und so fort. Und er ist natürlich Spanier, das heißt, auch da kennt er den Markt. Also man hat alle Voraussetzungen. Dann holt er beispielsweise Gedeon Guardiola aus Lemgo, der da zu den besten Abwehrspielern der Liga gehört hat. Dann auf einmal sagt man, nö, wir haben jetzt Hartmut Meierhofer als Trainer und dann ist Guardiola im Prinzip komplett überflüssig. Der hat ja auch gar nicht gespielt. Also er hat eigentlich überhaupt nicht gespielt bei einem Spieler, wo man ein paar Monate vorher noch gesehen hat, dass der einer Mannschaft in der Bundesliga massiv weiterhelfen kann. Du hast jetzt eben gesagt, es fällt schwer, Erklärungen zu finden. Also ich weiß auch nicht, was ich aus diesem Verein machen soll, was ich von diesem Verein halten soll, aber diese mangelnde Kontinuität, ist das eigentlich der große Schlüssel?
Ja, das muss man so konstatieren. Das ist definitiv so. Die Vorgeschichte ist ja, du hattest mit Raul Alonso als Trainer, das war jetzt ja im Sommer auch, als man ja seinen Abschied verkündet hat, so dass man auch seine Leistungen als Trainer durchaus sehr positiv hervorgehoben hat. Du hattest ja 2 Spielzeiten lang nichts mit dem Abstieg zu tun, Final Four in Hamburg. Und hattest da eigentlich auch eine spielerische Entwicklung gesehen. Und dann war es in der vorletzten Saison, dass in der Rückrunde dann doch auch schon wieder saftige Auswärtsniederlagen kamen, unter anderem in Mannheim. Und da, also so ganz kann man nicht reinschauen, das ist zum Teil dann doch auch so ein bisschen so eine Blackbox, so richtig offen drüber gesprochen wird, vom Verein natürlich auch, die Wahrnehmung, diese Labilität auch hat und haben muss, dass da dann eben auch diese Geduld, das, was du angesprochen, nicht da war. Und dann eben auf Hartmut Meierhofer gegangen wurde, ohne Frage ein Experte, der in Göppingen ja auch viel geleistet hat, was vorzuweisen hat. Aber du denn eben das Problem hattest, du hast es angesprochen, du hast Neuzugänge, die so fürs Trainersystem, sage ich mal, Raul Alonso verpflichtet wurden, auch ein Fight Nevers. Spielmacher, der so da den Vorstellungen von Raul Alonso entsprach, die dann aber ja nicht ins System Hartmut Meierhofer gepasst haben. Was gut war, hast du auch gefragt. Gut, du hattest Erlangen schon auch, so kennt man den HCE ja auch, als Kampfmannschaft, als Mannschaft, die in Spielen, ja, wenn es drauf ankommt, auch zu Hause mit der Unterstützung der Fans, oftmals dann auch über viel Einsatz, über viel Engagement, dann doch natürlich auch Siege eingefahren hat. Ja, man hat ja auch diese Siege da. Du hast auch eine gewisse Stabilität in der Abwehr durchaus. Also in der Summe hast du ja sogar in der letzten Saison auch die drittbeste Leistung. Aber du hast halt die wenigsten Tore auch geworfen. Also das Problem war wirklich auch da der Vorwärtsgang, dass da viel nicht funktioniert hat und ja, auch diese Kommunikation, Sportdirektor, der dann Raul Alonso nur noch war, Trainer Hartmut Meierhofer, Verbindung, das alles, auch was man hinter den Kulissen so gehört hat, dass die einfach nicht da war und dass da nicht ein Rad ins andere gegriffen hat. Ich erinnere mich, ich hatte eigentlich auch aufbauend auch die Vorstellung, dass da ja die verschiedenen Positionen, Parts dann auch voneinander profitieren könnten, aber es war dann auch die Wahrnehmung, dass da viel nebeneinander gelaufen ist und sich diese Unsicherheit dann auch auf die Mannschaft übertragen hat und in den Spielen deutlich wurde.
Also ich finde, dass es relativ klar zu erkennen war, dass da kein gewachsenes Konstrukt auf der Platte stand. Und du hast es gerade auch gesagt, natürlich hat Hartmut Meierhofer andere Ideen als der Trainer vor ihm, als Raul Alonso. Das ist immer ganz normal. Und vor allem, wenn man dann keine Spieler holt, die der neue Trainer haben will, sondern man hat nur Spieler geholt, die der eigentliche Trainer haben wollte, dann ist es eigentlich für alle sehr, sehr schwer. Egal, wie gut sie sind als Trainer oder nicht. Also da will ich auch Hartmut Meierhofer keinen allzu großen Vorwurf machen. Nur ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das scheitern wird und so ist es dann gekommen. Johannes Selin hat am Ende die Mannschaft übernommen und er ist natürlich noch relativ jung, Jahrgang 90 und aktuell noch 33 Jahre alt. Also ich drücke ihm alle Daumen, dass das funktioniert, gar keine Frage. Aber auch er hat natürlich jetzt eine Mannschaft beisammen, wo es wieder einige Veränderungen gab und dann schauen wir mal direkt auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Ich nenne die jetzt mal alle nacheinander. Lutz Heini, der ist jetzt beim TuS N Lübbecke und sagen wir mal so, das hat nicht so extrem gut funktioniert in Erlangen. Bertram Obling ist ein guter Torhüter, spielt jetzt beim VfL Gummersbach. Ich würde mich nicht wundern, wenn er da auch nochmal deutlich besser spielt, auch wenn er tendenziell wahrscheinlich die Nummer 2 sein wird. Dann Mats-Peter Longbock, der spielt jetzt in Aarhus, ein Spieler, der den Durchbruch in der Bundesliga definitiv nicht geschafft hat. Und dann haben wir noch 3 bekanntere Namen, beziehungsweise Spieler, die mehr im Fokus standen. Lass uns mit demjenigen anfangen, der einfach nicht nach Erlangen zurück wollte. Das ist Manuel Zehnder. Kannst du uns und allen, die natürlich draußen zuhören, sagen, warum der eigentlich keinen Bock mehr auf den HCE hatte?
Ja, also es war ja so gewesen, dass diese Spielmacherposition in Erlangen, da hast du den Nico Büdel seit 7 Jahren eigentlich drauf, der da auch in gewisser Weise ein Platzhirsch ist, der seine Berechtigung hat, wenn es darum geht, auch mal die Brechstange rauszuholen, selber dann eben auch Durchbrüche zu wagen. Und Manuel Zehnder kam aus der Schweiz als ein Spieler, der da erst so in die Bundesliga reinkommen, reinfinden muss. Und du hattest damals beim HCE schon die Wahrnehmung, dass ja auch sein Zug zum Tor, er ist ja da kein klassischer Spielmacher, sondern jemand, der dann wirklich auch selber viel kreiert, hast du ja gesehen, jetzt dann eben auch natürlich als Torschützenkönig und selber macht unkonventionell und mit einem großen Wurfrepertoire dann auch abschließt, aber der sich da auch hinten anstellen musste und der auch im System von Raul Alonso, als der noch Trainer war, da nicht so richtig funktioniert hat in Erlangen, der da auch dann nicht so richtig reingekommen ist. Und ja, entsprechend war natürlich für den schon mal so der erste Checkpot oder Hauptgewinn, dass er in Eisenach wieder unter Mischa Kaufmann, unter seinem ja, Jugendtrainer da auch in der Schweiz spielen konnte, der ihm da alle Freiheiten gegeben hat, der dann natürlich auch das Spielsystem, was in Erlangen nicht so möglich war, auch auf ihn ausgerichtet hat. Und da hast du ja gesehen, wie der Manuel Zehnder da aufgeblüht ist, welche Rolle er da eingenommen hat. Und Vergleich natürlich dann dazu zum HCE, der war natürlich immens. Und ich glaube, er wäre in Eisenach geblieben. Allerdings hat der HCE natürlich gesagt, zu so einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, wenn man dann auf die neue Saison blickt, das ist unvorstellbar, das ist kein Thema. Und natürlich ist der Manuel Zehnder auch ambitioniert und insoweit, nachdem er sich da vermutlich auch so ein bisschen schlecht beraten, da in diese Gerichtsposse hat verstricken lassen, mit Blick auf die einseitige Kündigung seines Arbeitsvertrages und da eigentlich über diesen Gerichtsweg, den man anfänglich bestritten hat, eigentlich keine Möglichkeit hatte, da rauszukommen. Über ein längeres Verfahren, über so ein Hauptsachenverfahren, das hätte sich viel zu lange gezogen. Dann hast du das Thema Nationalmannschaft bei ihm auch. Er muss sich ja auch empfehlen dann und spielen und er hätte dann auch nicht spielen können. Und insoweit letztlich hat sich das dann sowohl für den HCE als auch für Manuel Zehnder, der da die Treppe dann zum SC Magdeburg gewissermaßen hochgefallen ist, ja eigentlich noch positiv hinten raus gelöst. Der HCE dann auch eine gute, hohe Ablöse kassiert, im mittleren sechsstelligen Bereich, was uns bekannt ist. Das ist ja immens. In die Röhre haben dann eigentlich nur die Eisenacher geschaut am Ende.
Das ist tatsächlich so. Für die ist es richtig blöd gelaufen. Wobei, da haben wir ja hier in der Vorschau schon drüber gesprochen. Dirk Biller hat es ja auch gesagt, man, glaube ich, da immer noch relativ gut aufgestellt ist. Man hat Finn Hangstein zurückgeholt und der hat ja in Eisenach auch schon sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Lass uns auf den nächsten Namen schauen und das ist definitiv ein sehr, sehr großer Verlust. Das ist Tim Zechel. Auch der spielt jetzt für den SC Magdeburg, das war allerdings schon länger bekannt. Jemand, der sich auch in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gespielt hat, seitdem er aus Essen nach Erlangen gekommen ist. Und das wird nicht einfach, auch wenn man da mit Maciej Geballa einen erfahrenen Nachfolger verpflichten konnte. Aber Zechel, der war schon eine Bank.
Ja, definitiv. Aufgeblüht unter Raul Alonso, nachdem der von Michael Haas übernommen hat und ist da wirklich auch schnell gereift, profitiert von seiner Abschlussstärke, Abschlussqualität, hat er ein gutes Timing und wie du es eben angesprochen hast, war er dann auch sogar fast bei der WM auch dabei 2023, hatte dann allerdings ein ziemliches Formloch, Formtief, das gehört auch zur Wahrheit dazu und ist dann eigentlich erst Ende des Jahres, nachdem er unter Hartmut Meierhofer da am Anfang auch nicht so zum Zug gekommen ist, wieder in Form gekommen, war dann aber auch in der Rückrunde immens wichtig für den HCE, als er dann seine Abschlussqualität wieder gezeigt hat.
Wir haben noch einen weiteren Akteur, der nicht mehr mit dabei ist. Das ist Simon Jepson. Der spielt jetzt für Kolstad. Er kann ja schön ein bisschen in der Champions League rumdaddeln. Und ich glaube, das ist für ihn natürlich eine Verbesserung im Vergleich zum Abstiegskampf in der Bundesliga. Ich finde, dass er eigentlich in seiner Zeit in Erlangen ganz gut performt hat. Nie super gut, aber es war okay.
Naja, du musst sehen, er war ja von den 4 Jahren dreimal auch der Topwerfer gewesen, Top-Torschütze. Zweimal, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch über 170 Tore. Eine unglaubliche Fackel, ein Shooter, der da die Bälle dann wirklich dann auch in den Winkel gedonnert hat, auch teilweise da auch als Zuspieler auch gut funktioniert hat. Es war immer natürlich das Problem, dass der Simon Jepson halt nicht decken kann, nicht verteidigen kann. Du dann eben auch immer aufgefordert warst, dann zu wechseln. Und du hattest vor allem in der vorletzten Saison ein ziemlich schwaches Simon Jepson. Ja, da war ja dann auch Christoph Steinert, bester HCE-Werfer. Und was kennzeichnend war, das hatten wir ja vorhin ja auch, in der unrunden HCE-Saison, die letzte war, auch viele unrunde Simon Jepson-Auftritte dabei, wo viele Ungenauigkeiten dabei waren und eben seine große Qualität, die er ohne Frage hat, auch zu selten dann aufgeschieden ist.
Wir schauen auf die Neuzugänge und da sind einige interessante Namen mit dabei. Was aber auffällt, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, das sind Spieler, die woanders nicht mehr so richtig gebraucht wurden. Und das sind keine Spieler, wo man sagt, boah, die hauen mich jetzt komplett vom Hocker und die werden mit vielleicht einer Ausnahme den HCE so richtig nach vorne bringen. Diese Ausnahme könnte Sander Øvrejordet sein. Das ist ein norwegischer Nationalspieler, der die letzten beiden Jahre in Kolding gespielt hat, davor bei Mors Thy, also zwei Vereine in Dänemark und davor in seiner norwegischen Heimat unterwegs gewesen. Der hat jetzt 55 Länderspiele absolviert, ist sicherlich kein schlechter Spieler. Auch da bin ich mir aber nicht sicher, ob er ein Spieler ist, der den HC Erlangen so massiv nach vorne bringt, dass man hinterher sagt, okay, die sind auf einem anderen Level als vorher. Und damit meine ich nicht Platz 8 bis 10, sondern ich sag mal Platz 10 bis 14, damit man da sicher unterwegs ist. Was hältst du von ihm? Was kann er dieser Mannschaft bringen?
Also, wenn ich so die Eindrücke nehme, einiger Testspiele, die ich gesehen habe, ist er doch ein Mann, der dem HCE auf dem Weg nach vorne als klassischer Spielmacher, der da auch einen guten Ballfluss hat, der sich auch schnell vom Ball trennt, den Ball gut weiterleitet, sicher weiterleitet, da schon helfen kann. Problem war ja wirklich diese frappierende Fehlerhaftigkeit, diese Schludrigkeit, Schlampigkeit auf dem Weg nach vorne. Und da ist er doch ein Mann, der seine Mitspieler gut einsetzen kann. Und das hat sich auch schon in den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, gezeigt. Ähnlich, vielleicht um da noch einen weiteren mit reinzunehmen, wie so ein Marek Nissen, der zwar erst 23 Jahre alt ist, der aus der zweiten Liga von Lübeck kommt, ursprünglich ja aus dem Flensburger Nachwuchs, aus der Akademie, der eigentlich auch im Vergleich zu so einem Jonathan Svensson, den du da halb links im Rückraum hattest, doch eigentlich auch eine größere Sicherheit auch ausstrahlt, selber abschließen kann, aber auch da mit einer größeren Passgenauigkeit da auch die Mitspieler einsetzen kann. Und ich denke, dass das den HCI nach vorne bringen kann, wenn du es vergleichst eben mit dieser wirklich schlimmen letzten Saison. Aber inwieweit es den HCI dann wirklich auch nach vorne bringt, ja, da kommen wir ja dann später dann auch nochmal drauf, wo man ihn dann einzuschätzen hat und wo man ihn erwarten kann.
Es gibt noch einen weiteren Akteur, der rein theoretisch auf Rückraum Mitte spielen kann. Das ist Marco Besjak, der jetzt sehr, sehr kurzfristig dazugekommen ist. Sicherlich auch als Lösung, als Ersatz für Manuel Zehnder, allerdings auch ein anderer Spielertyp und natürlich nicht mehr der Allerjüngste. Er geht steil auf die 40 zu und er spielt ja jetzt auch nur in Anführungsstrichen wieder in Deutschland, weil er in Kroatien vor ein Jahr gesperrt wurde. Er hat sich da nicht ganz so pflegeleicht verhalten während eines Spiels und deswegen hat der kroatische Verband gesagt, du darfst jetzt ein Jahr nicht spielen. Vielleicht können wir da, wenn wir in der Saison miteinander plaudern, mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, aber das ist natürlich eine sehr spezielle Situation. Allerdings finde ich es dann auch interessant, du hast eben gesagt, Nico Büdel, der ist jetzt seit 7 Jahren da und ja, der ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie in Stein gemeißelt als Nummer 1 auf dieser Spielmacherposition, aber für alle anderen war es bislang äußerst schwer, da vorbeizuziehen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie viel Spielzeit wird Øvrejordet am Ende dann auch bekommen, wie viel Spielzeit wird ein Marek Nissen bekommen. Also das könnte relativ schwer werden. Es gibt noch einen neuen Torhüter übrigens, das ist Khalifa Getban, der kommt von Eurofarm Palliser aus Bitola und hat bereits die Champions League gewonnen mit Vardar Skopje. Das ist einige Jahre her. Ich glaube, dass er eine ganz gute Ergänzung zu Clement Ferlin sein kann und ich glaube auch, dass er im Übrigen als klare Nummer 2 gekommen ist. Oder siehst du das anders?
Hat auch einen sehr guten Eindruck gemacht in den Testspielen. Sehr explosiver Torwart, trotz seiner Größe, der natürlich auch viel mit seinem Körperstellungsspiel regeln kann, aber der trotzdem ja auch eine wahnsinnige Geschwindigkeit mitbringt beim Parieren. Hat ja die deutsche Nationalmannschaft im Duell mit Algerien auch schon mal erfahren müssen, als da Gitbahn auch super performt hat bei einem der letzten Turniere. Allerdings hattest du auch da das Thema, du hast vorhin auch von Berti Obling gesprochen, Clement Ferlin auch schon angesprochen. Du hast gute Torhüter eigentlich immer beim HCE, aber auch das Thema, können die dann über ein ganzes Spiel hinweg, können die über mehrere Spiele hinweg ein Faktor sein? Da kommt es natürlich dann auch immer aufs Zusammenspiel mit der Abwehr drauf an. Und da hattest du in den Testspielen auch das, auch wenn die Qualität von Gitbahn da deutlich wurde, dass du da, weiß ich, fast schon in den zweistelligen Bereich gegangen bist, in einer Halbzeit, in einem Durchgang. Und nach der Pause war eigentlich dann auf einmal wieder irgendwie alles weg. Ja? Und insoweit ist so dieses Wackelige, diese Labilität auch ein Thema. Und das hattest du ja auch bei Clement Ferlin, der ja auch eine irrsinnige Qualität, das hat sich ja bei den Olympischen Spielen auch gezeigt, zweifelsohne hat. Aber wo es eben darum geht, die natürlich dann dauerhaft in einem Spiel oder auch über mehrere Spiele zu bestätigen und den Nachweis-Skills zu bringen.
Wir schauen jetzt auf eine mögliche erste 7 und im Tor, denke ich, Ferlin ist auf jeden Fall gesetzt, auch wenn du gerade sehr positiv über seinen Konkurrenten zwischen den Pfosten gesprochen hast, Christopher Bissel auf links außen, auf der anderen Seite Hampus Olsson, bei dem ich noch nicht weiß, ist er eigentlich ein Spieler, der sehr viel Qualität hat oder nicht, weil er immer wieder tolle Ansätze zeigt. Dann haben wir auf der halblinken Position mehrere Optionen, Jonathan Svensson könnte eine sein, Nico Link ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen, vor allem in der Abwehr-Option. Dann haben wir noch Marek Nissen und den relativ jungen Tobias Buck. Also da ist es ein relativ offenes Rennen. Auf Rückraum Mitte haben wir gerade sehr intensiv drüber gesprochen. Auf Rückraum rechts müsste normalerweise Christoph Steinert gesetzt sein, aber der junge Stefan Seitz hat eine tolle Entwicklung genommen. Jahrgang 2002, 22 Jahre alt. Also der hat auf jeden Fall noch Möglichkeiten, sich massiv nach vorne zu entwickeln. Und es gibt ja immer noch Antonio Metzner und dann am Kreis Sebastian Firnhaber, Maciej Geballa und auch noch Stefan Bauer. Also ich will mich absolut nicht auf eine erste 7 festlegen. Ich denke, das wirst du auch nicht tun. Deswegen weiß ich nicht, ob wir den Punkt nicht direkt überspringen können und kommen zu den Erwartungen und Zielen des Vereins. Kann das einzige Ziel sein, einfach nur nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben?
Ich denke definitiv, muss es auch, dass man eine, wie man so schön sagt, sorgenfreie Saison anschließend an die Spielzeiten unter Raul Alonso, als man mit dem Abstieg nichts zu tun hatte, hat. Und wenn man da sich auf Platz 12, 13 irgendwie rauskommt, dass das absolut in Ordnung ist, weil es hat einfach zu viel nicht gepasst. Du hast Steinert angesprochen, bei dem das auch eine Saison war zum Vergessen, zumindest im Vereinsdress. Ja, und insoweit kann und muss das Ziel sein, da wirklich von so einem Horrorszenario verschont zu bleiben, das du ja hattest in der letzten Saison, als du vorletzter Spieltag eigentlich dachtest, gegen Stuttgart, du bist mit dem Heimsieg, Energieleistung zu Hause vor den eigenen Fans irgendwie durch. Tag drauf hast du die Lizenzentscheidung, Hamburg, hast den Sieg vom BHC in Berlin und dann bist du auf Flensburger Schützenhilfe angewiesen und da kommst du da wirklich auf der letzten Rille da gerade mal so ein Ziel. Und angesichts dieser Vorgeschichte kann das Ziel eigentlich dann nur sein, da eine ruhigere, bisschen entspanntere Saison zu haben und zu erleben.
Klare Worte von dir bislang in unserem Gespräch. Deswegen denke ich, kommt jetzt auch eine klare Prognose, welcher Tabellenplatz am Ende dabei rumspringt.
Ja, also ich sag Platz 12. Zwischen 12 und 13 bin ich ein bisschen hin und her geholpert, aber ich glaube, dass vom Gefühl her eher 13, aber ich habe so das Gefühl, dass Overjordet und Nissen zum Beispiel, dass die so dem HCE doch so ein paar Elemente geben können, dass manche Spieler wie eben Steinert, Metzner, der lange gefehlt hat, auch zum Beispiel Tim Gömmel auf rechts außen, der ein sehr interessanter junger Spieler ist, der da schon auch einiges gezeigt hat und da auch frische Impulse bringen kann, dass wenn das funktioniert, man zumindest eben in diesem Bereich oberhalb 15 auch rauskommt und dann auch eine entsprechende Verbesserung erzielen kann. Gehe ich schon von aus.
Ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Wo seid ihr online unterwegs, wer die Artikel rund um den HCR Lang lesen möchte?
Bei nn.de, also wie gesagt, die Nürnberger Nachrichten. Wir firmieren da auch als nn.de und entsprechend da sind unsere Artikel sowohl im Free-Bereich, also frei nachzulesen, als auch Bezahlinhalte mit Hintergrundinformationen zum HCR Langen zu finden.
Super, alles klar, dann wissen wir das auch. Ich danke dir und wünsche dir noch ein paar erholsame Tage im Süden von Frankreich. Da lässt es sich ja sehr, sehr gut aushalten. Von daher genieß die Zeit noch. Wir machen eine kurze Pause und dann reisen wir in den Westen zum VfL Gummersbach weiter. Bis sofort. Ich habe es eben gesagt, ein Verein, der steht noch an. Über den müssen wir auch sprechen in dieser Ausgabe aus den Vororten. Und ich weiß nicht, was mein Experte Mike Thiele von DAZN sagt, ob er damit einverstanden ist, dass Gummersbach ein Vorort ist von Köln. Wir sprechen über den glorreichen VfL, der europäisch wieder mit dabei ist. Und ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen. Hi Mike.
Hallo Sascha, hallo nach Hause.
Ist das okay, Gummersbach als Vorort von Köln? Wir hatten eben Potsdam als Vorort von Berlin und Erlangen als Vorort von Nürnberg. Ist das für dich dann in Ordnung mit Gummersbach als Vorort von Köln?
Naja, wenn man aus Gummersbach kommt, ist wahrscheinlich eher Köln der Vorort von Gummersbach. Aber das ist vollkommen okay, wenn man sagt, dass Gummersbach ein Vorort von Köln ist. Damit kann ich durchaus leben.
Das denke ich auch. Ich weiß doch, dass du gerne in der Domstadt vor Ort bist. Aber wir sprechen natürlich nicht über deine Vergangenheit, sondern über die des VfL Gummersbach. Und zwar ganz kurzfristig gesehen die der vergangenen Saison und natürlich über das, was ansteht. Und ja, wir können ja jetzt offen sprechen. Unsere Aufzeichnung findet am 2. September, am Montagabend statt. Und am Wochenende hat der VfL sehr überzeugt. Man wird sich für die Gruppenphase der European League auf jeden Fall qualifizieren. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Es gab einen Kantersieg gegen Mors Tyr aus Dänemark. Also da gibt es gar keine Zweifel. Das ist die absolut kurzfristige Vergangenheit. Aber die vergangene Saison, da müssen wir keinen Hehl draus machen, Mike. Die ist fantastisch gelaufen für diese Mannschaft.
Absolut. Also die Weiterentwicklung der Mannschaft und das, was sie auch letzte Saison geleistet haben, das war schon sehr bemerkenswert. Also was der VfL Gummersbach in der letzten Spielzeit auf die Platte gebracht hat, das war herausragend, würde ich mal fast behaupten. Egal, ob es ein Heimspiel war oder ein Auswärtsspiel, die haben sich immer wirklich bis zur letzten Minute reingehangen. Die haben immer alles gegeben. Das sieht man auch an den Ergebnissen. Also kaum hohe Niederlagen, die waren immer alle sehr, sehr knapp und man hatte auch teilweise den einen oder anderen Top-Favoriten auch nahe an einer Niederlage. Der ein oder andere konnte besiegt werden. Füchse Berlin zu Hause unentschieden, bei den Füchsen auch nur knapp verloren. Gut, gegen Magdeburg hing dann die Traum jeweils ein bisschen höher, aber ansonsten, ich habe wirklich jedes Spiel gesehen, auch im Real Life teilweise, deswegen Hut ab vor der Leistung von Gorgi Sigurdsson.
Absolut. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, dann hätte man ja denken können, Platz 6, das war dann relativ eng, was Platz 7, 8, 9 oder 10 angeht, weil es ja so ein breites Mittelfeld gibt in der Bundesliga. Aber nur die Recken, die waren einigermaßen dran. 4 Punkte dahinter und dann sind es von Gummersbach auf Platz 6 zu Leipzig auf Platz 8 schon 10 Zähler gewesen. Nur ein Punkt am Ende hinter der MT Melsung. Man hatte die bessere Tordifferenz. Also hätte man diesen einen Zähler mehr geholt, wäre man sogar als Fünfter ins Ziel gekommen. Das ist absolut bemerkenswert, denn wir dürfen nicht vergessen, der Aufstieg, der ist jetzt nicht 5 Jahre her.
Ja, das ist schon eine fantastische Entwicklung, die hier beim VfL Gummersbach stattgefunden hat. Und nicht nur im Verein, auch das ganze Umfeld, das brennt wieder mal für den Handball. Das kannte ich nur so aus den späten 80ern und Anfang der 90er, wo hier immer noch die große Euphorie war. Aber genau das ist wieder entfacht worden durch die Mannschaft. Und man merkt auch jedes Mal, das ist auch schön für den Zuschauer, dass die Mannschaft wirklich immer alles gibt. Das scheint mir da wirklich eine sehr, sehr homogene Truppe zu sein, die da zueinander hält. Die Jungs unternehmen auch viel miteinander. Das spricht natürlich auch mal dafür, dass da alles stimmt. Und da kann man den Erfolg schon mal so ein bisschen mit erklären. Also es ist wirklich überragend, was hier mittlerweile in Gummersbach abgeht.
Ja, die feiern dann die Siege immer in Köln, ne? Ist ja richtig.
Also ich sehe ja zumindest keinen, der nach dem Sieg irgendwo noch in der gastronomischen Meile herzustreuen hat. Nein, nein, also da sind die alle Profi genug und ich glaube, das ist auch so ein Vorteil von eben dem Trainer von Gorgi Sigurdsson, dass der mit absoluter Disziplin vorangeht. Der ist morgens der Erste, der im Kraftraum ist, der dreht dann seine Runden um die Schwalbe-Arena und joggt da jeden Morgen. Also das ist schon fantastisch zu sehen, wie fit der Bursche noch ist und ich glaube, der könnte in jedem Bundesliga-Verein noch auf Linksaußen mitspielen.
Wahrscheinlich ist das so, aber er macht jetzt mittlerweile einen sehr, sehr guten Job als Trainer und du hast ja gerade schon diese, ich will mal sagen, emotionale Ader des VfL angesprochen, die die Leute auch mitzieht. Man hat jetzt wieder einen Dauerkartenrekord aufgestellt. Es ist wirklich phänomenal. Also der Handball ist wieder die Nummer 1 in Gummersbach. Es war nie anders, aber auf eine andere Art und Weise, weil man musste ja den Gang gehen in die zweite Liga vor ein paar Jahren, zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte. Aber man hat sich sehr, sehr schnell wieder gut aufgestellt sportlich. Das muss man wirklich allen Beteiligten da lassen. Und das war ein Glücksgriff mit Gorgi Sigurdsson, weil man ja auch nicht wusste, ob das funktioniert. Jetzt hat es funktioniert und es ist auch eine Handschrift von ihm bei der Mannschaft zu erkennen. Natürlich erstmal dieses schnelle Spiel aus der eigenen Defensive heraus, sehr variabel aber auch, was die Deckungsformation angeht. Das hat auch viel damit zu tun, dass Julian Köster ein äußerst intelligenter Abwehrspieler ist.
Ja, aber die Abwehr würde ich mal nicht nur über Julian Köster definieren, von dem ich ein riesengroßer Fan bin. Das ist wirklich die absolute Lebensversicherung für den VfL Gummersbach. Aber auch ein Eigengewächs wie ein Tom Kiesler zum Beispiel, der ja auch im Dunstkreis der Nationalmannschaft war. Auch dann, glaube ich, im Kader, bevor es dann zu den Olympischen Spielen ging, der da immer wieder ordentlich abräumt und der tatsächlich auch vielleicht so von den einen oder anderen Experten ein bisschen unterschätzt wird. Der macht da einen überragenden Job, der ist wahnsinnig schnell auf den Beinen, hat unglaubliche Fänge und wenn der einen hat, dann lässt er den auch nicht mehr los. Und auch im Blockspiel ist er überragend, hat viele, viele Steals auch über die Saison gespielt. Also das sind so ein paar in der Abwehr, auch ein Wiedersson, unfassbar beweglich. Und das ist das, was die Gummersbacher Abwehr ausmacht, diese Beweglichkeit und diese Konsequenz, den Angriff zu unterbrechen. Thielen Kudrin haben wir auch gesehen bei Olympia. Fantastisches Spiel für die slowenische Nationalmannschaft und genau den gleichen guten Job macht er beim VfL Gummersbach auch.
Ein Mann, den die wenigsten wahrscheinlich kannten, bevor er dann zum VfL gegangen ist und jetzt auch, du hast es ja gesagt, bei den Olympischen Spielen starke Leistungen für Slowenien gebracht hat. Sein Vorteil ist, er kann auch auf der Halbposition decken und das könnte ein riesiger Vorteil sein. Da kommen wir natürlich noch später drauf, weil wir sprechen logischerweise auch über die Spieler, die neu mit dabei sind. Wir wollen aber nochmal schauen auf die, die den Verein verlassen haben. Und ich kann mich erinnern, als Dominik Mappes damals beim VfL Gummersbach vorgestellt wurde, da wurde gesagt, ja, der wird auch noch häufig nach Hause fahren und der wird pendeln und das ist ja wirklich eine Riesengeschichte. Gummersbach und seine Heimat Hüttenberg, die liegen jetzt nicht irgendwie 20 Minuten auseinander, da ist man etwas länger auch im Auto. Ich fand das sehr mutig. Er hat eine richtig, richtig gute erste Saison beim VfL gespielt. Die zweite war nicht mehr ganz so gut. Er ist jetzt zur HSG Wetzlar gegangen, also er ist quasi zu Hause wieder angekommen. Wie schwer wiegt sein Verlust denn?
Ja, das ist schon so ein Entscheidungsspieler. Man hat gesehen, wenn er denn fit war, und er ist ja auch ein paar Spiele ausgefallen letzte Saison, Anfang der Saison aus krankheitsbedingten Gründen und deswegen lief es dann bei ihm auch nicht ganz so rund wie vielleicht die Saison noch vorher. Aber er ist jemand, der auch meist die richtige Entscheidung trifft und auch Verantwortung übernimmt. Ich finde, das ist schon ein extrem wichtiger Spieler auf der Mitte gewesen und mit Sicherheit hat das auch nicht immer dafür gesorgt, dass er gute Leistungen bringt, wenn man da die ganze Zeit auf der Autobahn sitzt und jeder, der die A45 mal gefahren ist, weiß, wie viele Baustellen da bis nach Hüttenberg vorhanden sind. Also es ist schon eine extrem doofe Gurkerei. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Top-Spieler und ich glaube, in Wetzlar wird er jetzt auch wieder richtig aufblühen.
Ich weiß nicht, wie sehr Tibor Iwaniszewicz aufblühen wird bei Frisch auf Göppingen, weil eigentlich wäre er da gar nicht hingegangen, wenn sich Bad Ravensbergen nicht verletzt hätte, so schwer am Knie. Und dann hätte er eventuell keinen Verein mehr in Deutschland oder zumindest in der Bundesliga gefunden. Als er damals zum VfL kam, habe ich gedacht, ja, das ist okay. Vielleicht als Backup, finde ich, hat er durchaus Bundesliga-Niveau, als Nummer 1 nicht. Stimmst du mir dazu?
Na, nicht ganz. Also ich stimme ja gerne zu, Sascha, aber in dem Fall muss ich wirklich widersprechen. Der war ein absoluter Garant in der zweiten Liga. Der war mitverantwortlich dafür, dass man da aufgestiegen ist. Da war auch ganz klar erster Mann in meinen Augen. Und nachher, er hat auch in der ersten Liga richtig gute Spiele gezeigt. Auch hinten raus in der letzten Saison finde ich wesentlich stärker als Redmann. Auch am Anfang der Saison Top-Leistung. Er ist ein überragender 7-Meter-Killer. Da hat er eine Wahnsinnsquote. Und ich finde, das ist schon ein richtig guter Torwart. Ob das jetzt eine absolute Weltklasse Nummer 1 ist, das würde ich jetzt auch mal nicht zwingend behaupten. Dafür gibt es da noch andere. Aber ich finde, der kann durchaus eine Nummer 1 in der Bundesliga spielen.
Daniel Rebmann, ist der jemals so richtig beim VfL angekommen?
Nee, ich glaube nicht. Also das Gefühl hatte man zumindest nicht. Er kam ja auch und war dann erstmal wieder verletzt und dann fiel er aus und er kam nie so richtig, hatte man zumindest das Gefühl von außen in die Mannschaft rein. Und das ist jetzt natürlich auch schwer, wenn man neu kommt als Torwart. Man muss sich erst auf die Abwehr einstellen. Wie steht der Block? Wo nehme ich meine Ecke? Man hatte das Gefühl, dass er nie so richtig Fuß gefasst hat, als er hier in Gummersbach war. Daher freue ich mich für ihn, dass er jetzt mit seinem neuen Verein eine ordentliche Herausforderung gefunden hat.
Ein Akteur, der keine wirklich große Rolle gespielt hat beim VfL, ist Finn Schroven. Der spielt jetzt bei Bayer Dormagen. Und Tom Jansen hat sich dem ASV Hamm-Westfalen angeschlossen. Ich finde, der hat gute Ansätze gezeigt, aber dann war er auch schwer verletzt mit einem Kreuzbandriss.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Er hat gute Ansätze gezeigt, aber auch in meinen Augen eher unteres Erstliganiveau. Also zweite Liga ist das ein Top-Spieler, auch mit seiner Größe, Schnelligkeit hat er wirklich gute Leistungen auch gezeigt, auch schon in dem Verein, wo er vorher war. Aber beim VfL, man hatte nie das Gefühl, dass er da zu einem absoluten ja, Rückraumgaranten oder Rückraumshooter heranwachsen kann, der einem in der ersten Liga tatsächlich richtig weiterhilft. Und sicherlich hat auch der Kreuzbandriss da nicht unbedingt das Beste für getan, aber in meinen Augen ist da auch der Wechsel auf der Position eine absolute Verstärkung.
Denn es kommt Teitur Einarsson von der SG Flensburg-Handewitt. Und wir haben hier in der Vorschau ja schon über Flensburg gesprochen und da hat Timo Fred gesagt, dass das schon ein guter Spieler ist und er auch glaubt, dass er dem VfL richtig was bringen wird. Das denke ich auch. Und deine Aussage, die lässt das jetzt auch so ein bisschen vermuten. Er ist ein Spieler, der auch ein bisschen frei agieren muss, glaube ich. Er hat natürlich jetzt den Vorteil, dass er mit Gudjon Waller Sigurdsson einen Landsmann an der Seitenlinie stehen hat. Da gibt es keinerlei Kommunikationsprobleme. Was erwartest du dir von ihm im Gummersbach?
Ich finde Einarsson eine super Verpflichtung. Also der ist nicht der Spielertyp, wie man ihn kennt, zumindest vorher in Gummersbach. Er ist einer, der eher aus dem 1 gegen 1 kommt und der wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass der Ball auch gut nach rechts außen weiter transportiert wird. Er ist auch ein spielintelligenter Spieler, so wie ich ihn in Flensburg zumindest ein paar Mal gesehen habe. Davon wird mit Sicherheit auch Lukas Blome auf rechts außen profitieren, wenn der da wieder ordentlich auftritt und von Verletzungen verschont bleibt, traue ich dem auch einiges zu. Und das kommt dem Spiel von Gummersbach, glaube ich, richtig entgegen, weil der eigentlich wenig Fehler macht. Und dann hat man dann auf der Mitte, wo man vorweggreift, mit Kenny Mahé ja auch eine ordentliche Neuverpflichtung, der auch für so einen schnellen Ball zuständig sein wird. Und Julian Köster macht das sowieso herausragend. Ich glaube, die werden da die ein oder andere Abwehr ordentlich schwindelig spielen in der Bundesliga.
Davon gehe ich auch aus. Sie spielen ja aber nicht nur in der Bundesliga, sondern ich habe es ja eingangs gesagt, auch in der European League. Da sprechen wir dann aber gleich noch drüber und auch noch ein bisschen ausführlicher über Kantar Mahé, gar keine Frage. Mit Bertram Obling kommt nicht nur ein neuer Torhüter vom AC Erlangen, sondern mit Dominik Kuzmanovic von RK Nexe noch ein zweiter. Was Kuzmanovic kann, haben wir in Ansätzen diesmal nur bei Olympia gesehen. Wir haben es in der Olympia-Quali gesehen und bei der Europameisterschaft im Januar. Wenn er es schafft, schnell in die Bundesliga reinzufinden und es sind für ihn viele neue Würfe, die er zum ersten Mal teilweise in seiner Karriere sehen wird, dann kann das ein richtig, richtig, richtig guter Torhüter werden. Ist der gleiche Jahrgang wie David Späth von den Rhein-Neckar-Löwen. Die haben damals auch 2021, müsste es gewesen sein, im U19-Europameisterschaftsfinale gegeneinander gespielt. Also Kuzmanovic für Kroatien, David Späth für Deutschland damals. Deutschland hat das Spiel relativ souverän gewonnen, aber da war auch schon zu erkennen, Kuzmanovic wird ein sehr, sehr guter Torhüter. Das ist ein super Fang, wie ich finde. Er kommt auch früher, als das eigentlich gedacht war. Und Obling dazu könnte ein super Duo werden.
Also tatsächlich, ich glaube, auf der Torhüterposition muss man sich jetzt keine großen Sorgen mehr machen beim VfL Gummersbach, wenn die beiden wirklich ihre Leistung auch abrufen. Und davon bin ich voll überzeugt. Kuzmanovic haben wir bei der EM auch gesehen, wie er da den Deutschen ganz schön in den Zahn gezogen hat. Hat man ja verloren gegen Kroatien. Und das war mit Sicherheit auch ein Grund dafür, warum man ihn jetzt schon holt. Aber ich gebe dir da komplett recht. Da kommen neue oder viele neue Würfe auf einen Torwart zu. Also viele neue Gesichter, die man sich merken muss. Klar, einige kennt man vielleicht auch schon von den internationalen Begegnungen auf nationalen Mannschaftsebene, aber da sind auch noch ein paar andere dabei und die muss man sich erstmal einprägen. Und man merkt auch jedes Mal, wenn ein Torwart aus dem Ausland kommt, der tut sich im ersten Jahr meist ein bisschen schwerer. Kommt drauf an, wie schnell er reinkommt. Er hat generell aber auch sonst super Reflexe, super Bewegung am Tor, technisch einwandfrei. Also für mich absolute Top-Verpflichtung vom VfL und schön für den VfL, dass er jetzt schon ein Jahr vorher kommt. Ich denke mal, eine gewisse Ablöse dürfte dort fällig geworden sein.
Denke ich auch. Er hat mit Mario Kelentric natürlich einen Torwarttrainer, der auch Kroate ist. Das heißt, die Verständigung, die sollte kein Thema sein. Das wird ihm auf jeden Fall zugutekommen. Es gibt mit Anil Durmic noch einen Nachwuchstorhüter in diesem Kader und einen weiteren Nachwuchsspieler mit Mikola Protsiuk. Das ist ein Ukrainer, der auch schon in der eigenen Jugend gespielt hat. Jahrgang 2005 aktuell, noch 18 Jahre alt für Rückraum links, über 2 Meter groß. Und du hast mir gesagt, er hat einen unfassbaren Wurf, aber ist, wie gesagt, noch ein äußerst junger Akteur, aber alles andere als jung und mit sehr viel Erfahrung und mit sehr vielen Titeln ausgestattet, ist Kantar Mahé. Das ist vielleicht sogar ein größerer Transfer als der von Andreas Wolf, weil der THW Kiel ist immer noch der THW Kiel, die wollen Titel gewinnen, die wollen in der Champions League dabei sein und so weiter und so fort. Der VfL Gummersbach kommt von einer anderen Position aktuell und dann jemanden verpflichten zu können wie Kantar Mahé, was sagt das aus deiner Sicht aus?
Das ist schon mal ein fettes Zeichen. Also die Gerüchte brodelten ja lange und ich glaube, wir waren uns einig darüber, dass es dann auch zustande kommt, wenn der nötige Sponsor gefunden ist. Aber bei Kenny ist es auch eine Geschichte, er wohnt ja auch in einem Vorort von Köln, das ist jetzt nicht zwingend auf dem Weg dorthin, aber mit Pulheim, da ist er auch mehr oder weniger zu Hause, hat dann, glaube ich, ein Haus renoviert, jetzt auch mit seiner Frau zusammen und seinen Kindern. Daher war das eigentlich klar, dass er irgendwann mal wiederkommt. Aber er hätte ja auch nach Frankreich gehen können noch für 1-2 Jahre. Aber ich denke, Christoph Schindler hatte auch den guten Draht zu ihm genutzt. Die haben ja beide noch zusammen gespielt beim VfL. Und Kenny kennt den Verein, Kenny kennt die Entwicklung des Vereins, ist ein unfassbar sympathischer Typ. Also ich mag den richtig gerne. Mit dem kann man auch das ein oder andere Getränk mal nehmen abends. Aber das wird er hier wahrscheinlich nicht mehr machen unter Goggi. Aber generell ist das eine Top-Verpflichtung, auch so einen erfahrenen Mann zu holen. Auch extrem wichtig für so eine eigentlich unerfahrene Mannschaft, wenn man sich mal den Altersdurchschnitt im Rückraum sonst anguckt. Da haben wir die jungen Leute auf links mit Miro Schlurow und Julian Köster, der auch noch nicht wirklich alt ist, aber man das Gefühl hat, dass er schon seit Jahrzehnten in Deutschland spielt. Und auf rechts mit Gigi, auch einen etwas jüngeren Spieler. Klar, Einarsson ist ein bisschen älter dahinter, aber ansonsten sehr, sehr jung. Und deswegen einer, der vielleicht in den entscheidenden Momenten ja das Tüpfelchen auf dem i sein kann.
Mit Gigi meinst du Georgi Chorvet-Barze, der Georgier auf Rückraum rechts, auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, sehr wendiger Spieler, sehr flinker Spieler, dem ich auch noch eine sehr gute Entwicklung zutraue. Hätte auch nicht gedacht, dass er tatsächlich so schnell reinfindet in die Bundesliga, also Hut ab, das war echt top in seinem ersten Jahr in Deutschland und ist ja auch Jahrgang 2001 und bei Köster hast du es gerade gesagt, Jahrgang 2000, 24 Jahre alt, also alle denken, dass der schon seit Jahrzehnten Bundesliga spielt, es ist nicht so. Was ich mag beim VfL, ist die Mischung an Spielern, die sie mittlerweile haben, auch mit den Akteuren, die sie jetzt im Sommer geholt haben. Bei Mahé, da kann es natürlich oft genial sein, da kann es aber auch mal nicht funktionieren und dann haben sie aber immer noch jemanden wie Ole Pregler in der Hinterhand, der jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in jungen Jahren schon Vater geworden ist. Das sagt auch ein bisschen was, glaube ich, über seine Reife aus. 2002er Jahrgang ist er auch noch ein Spieler mit viel Potenzial. Also das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Aber was ich eben ja auch schon gesagt habe, Mike, die Nummer mit der Belastung in der European League, die ist neu für diese Truppe, auch wenn da einige Erfahrene mit dabei sind. Das muss man erstmal gehandelt bekommen.
Ja, absolut. Das haben wir ja auch letztes Jahr gesehen oder letzte Saison bei Hannover Burgdorf. Da wurde es auch hinten raus ein bisschen eng mit der Luft. Und ich glaube, das ein oder andere Spiel hätte man durchaus gewonnen, wenn man vielleicht nicht die Strapazen der European League in den Knochen gehabt hätte. Das ist schon ein Brett. Das darf man auch nicht unterschätzen. Auch jetzt geht's ja schon los. Also Samstag hat man in Dänemark gespielt. Jetzt spielt man gegen Hannover und dann schon wieder am Wochenende nächste Woche das Rückspiel. Das ist natürlich eine ganz andere Belastung. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Aber der Kader ist meiner Meinung nach breit genug aufgestellt. Man hat wirklich jetzt auf jeder Position 2, am Kreis sogar 3 Leute, die da extremst gut spielen können. Und da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen mit Christian Horsen und Widersson. Am Kreis hat man auch 2 hervorragende Spieler. Stefan Seemann eher für mich in der Abwehr zu finden. Aber ja, auf der einen Seite gebe ich dir recht, das wird eine große Belastung werden, aber auch natürlich auch eine riesige Chance. Und sowas muss man jetzt einfach auch mal beim Schopf verpacken. Man ist seit, glaube ich, habe das in der Zeitung gelesen, seit 4.491 Tagen mal wieder europäisch. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Und das muss man jetzt einfach genießen. Aber ja, es ist eine Belastung, dennoch glaube ich, man wird da auch ganz gut die Belastung steuern können. Gerade in der Vorrunde in der European League sind da jetzt auch nicht die großen Hochkaräter, die einem vielleicht das Leben allzu schwer machen. Da kann man nochmal munter durchwechseln.
Das denke ich auch. Also das sollte ja auch die Idee sein von Gudjon Valur Sigurdsson. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das relativ eiskalt durchzieht. Er ist jemand, der auch jungen Spielern das Vertrauen schenkt und er hat einige davon mit dabei und die können natürlich dann auch gerade in Spielen gegen Mannschaften, die sie noch gar nicht kennen, noch schneller lernen und besser werden. Das ist, glaube ich, auch ein riesiger Vorteil. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das mit der ersten 7 so ist beim VfL. Eigentlich finde ich, ist die, ja, du lachst ein bisschen, aber eigentlich finde ich, ist die ja relativ klar, mit vielen Optionen, hast du ja gerade gesagt, aber sie ist aus meiner Sicht relativ klar. Schauen wir mal. Also, wenn es alles ganz normal läuft, ist Dominik Kuzmanovic wahrscheinlich schon relativ kurzfristig die Nummer 1 in dieser Mannschaft. Thielen Kodrin auf links außen und auf der anderen Seite Lukas Blome, der ja nochmal einen richtigen Entwicklungsschub genommen hat, wenn man weiß, wo der herkommt und wo der vor der Zeit beim VfL Gummersbach so unterwegs gewesen ist. Also Hut ab, muss ich auch sagen, tolle Entwicklung. Dann haben wir im Rückraum mit Julian Köster, Quentin Mahé und wahrscheinlich, ja, Peter Einarsson, auch absolute Top-Leute und am Kreis hast du es ja gerade auch nochmal dargelegt, Elie Widersson sicherlich die Nummer 1 und das ist eine echt starke Truppe. Wie viel davon, was ich gerade erzählt habe, entspricht der Wahrheit und wo sagst du, da kann man auf jeden Fall nochmal was ansetzen und vielleicht gibt es dann noch eine Option, ein bisschen was zu ändern?
Also tatsächlich, so wie ich das gehört habe aus dem Umfeld, hat tatsächlich Bertram Obling die besseren Leistungen in der Vorbereitung gezeigt. Aber Vorbereitung ist Vorbereitung, das haben wir mal ein bisschen dahingestellt. Auf Linksaußen sehe ich es genauso wie du. Thielen Coudrin aufgrund seiner Abwehrstärke für mich da die absolute Nummer 1, genauso wie Julian Köster, Kenny Mahé. Genauso am Kreis sehe ich auch Eddie Wiedersson, aber auf Rückraum rechts tatsächlich, glaube ich, aufgrund seiner Entwicklung im letzten Jahr wird das eher Gigi sein statt Einarsson. Auf rechts außen für mich auch Lukas Blume gesetzt, der jetzt, wo er Vater geworden ist, wahrscheinlich auch nochmal ordentlich aufdrehen wird.
Davon gehe ich aus. Wer ihn auch kennt als Typ, ist echt super. Also mit dem kannst du dich fantastisch unterhalten. Ist auch immer für einen Scherz zu haben, aber trotzdem seriös genug. Und da gibt es ja auch noch zwei, drei Akteure, die wir jetzt eigentlich gar nicht erwähnt haben. Ich halte relativ viel immer noch von Mathis Häsler, ein junger Rechtsaußen mit einer unfassbaren Sprungkraft. Hat natürlich da jetzt das Problem, dass Lukas Blume so unfassbar durchgestartet ist. Miloš Vujović auf der anderen Seite auf Linksaußen ist auch ein guter Spieler. Also da haben sie noch viele Möglichkeiten. Und Tom Kiesler, hast du ja nochmal erklärt, dass das ein Spieler ist, den viele gar nicht so wahrnehmen, aber er war auch im 35er-Kader für die Olympischen Spiele und da wird sich auch Alfred Gislason was bei gedacht haben. Auch eine absolute Bank, ein unfassbar austrainierter Spieler für die Defensive. Wie gehen Sie eigentlich jetzt mit der ganzen Geschichte um, wenn man jetzt so einen Kader zusammen hat, den besten seit vielen Jahren in Gummersbach? Sind die dann eher offensiv oder üben die sich in Demut?
Ja, das ist immer so auf Messerschneide hier in Gummersbach. Da sind die Erwartungen schnell mal wieder weit oben und dann spricht man auch vielleicht schon von Meisterschaft. Das ist im Moment zum Glück noch nicht der Fall. Also ich glaube, der VfL weiß genau, wo er herkommt. Und du hast es ja schon gesagt, man ist vor kurzem erst aus der zweiten Liga aufgestiegen. Und davor gab es auch viele, viele magere Jahre hier in Gummersbach, bevor man dann mal eben tatsächlich abgestiegen ist. Und daher freuen sich alle, dass es jetzt wieder richtig gut läuft. Ich glaube, man muss tatsächlich auch die Kirche im Dorf lassen. Die Belastung könnte so ein bisschen ausschlaggebend dafür sein, dass man vielleicht nicht immer 60 Minuten Vollgas geben kann. Aber ich glaube, der VfL hat eine unfassbar starke Mannschaft, einen unfassbar guten Kader. Und wenn alle einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison kommen, das ist ja natürlich überall so, dann können die hier eine richtig gute Rolle spielen und ja, die Platzierung vom letzten Jahr vielleicht bestätigen.
Was spricht denn dagegen, dass sie das bestätigen können? Weil wir waren jetzt die ganze Zeit über sehr, sehr positiv, das natürlich auch zu Recht. Aber was spricht vielleicht dagegen?
Ja, das, was ich gerade gesagt habe, also wenn sich jemand verletzen sollte von den Topspielern, ist immer so ein Julian Köster, was der auch für ein Pensum abzieht. Der ist topfit, der Bursche, also überragend für den VfL Gummersbach, der wichtigste Spieler. Aber jetzt schau mal, wie viele Spiele der seit letztem Jahr, sagen wir mal September gemacht hat, als die Saison losging. Der hat die EM gespielt, komplett bis zum Ende. Der hat die Olympischen Spiele gespielt, 9 Spiele in 12 Tagen oder 13 Tagen. Jetzt ging es dann sofort wieder in die Vorbereitung. Ich glaube, der hatte eine Woche frei, dann musste er wieder einsteigen. Jetzt geht es direkt schon wieder los mit der großen Belastung, mit 3 Spielen in einer Woche. Ich glaube, irgendwann ist es auch mal schwer, diese Belastung zu ertragen. Und er spielt ja tatsächlich beim VfL immer fast die komplette Spielzeit, weil er eben zurzeit noch unverzichtbar ist. Ich bin gespannt, wie Gogi das löst, wie er da die ganze Belastung steuert. Aber wenn alles gut läuft, werden sie das halten, den 6. Platz. Davon gehe ich aus. 5. Platz ist natürlich auch drin, obwohl da natürlich einige Mannschaften auch um diesen Platz kämpfen werden. Ich denke mal, Melsungen will endlich mal wieder ein bisschen härter angreifen. Rhein-Neckar-Löwen sehe ich auch noch immer so unter den ersten 7. Genauso Hannover-Burgdorf, die machen da einen Top-Job. Und die ersten 4, die sind für mich gesetzt.
Dann hast du dich jetzt festgelegt mit Platz 5 oder 6? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, mir reicht der 6. Dann bist du zumindest für die European League wieder in der Qualifikation. Das ist auch nachher wirklich total egal, ob man jetzt 5. oder eben 6. wird. Darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Also ich freue mich, dass der VfL mal wieder auch in die Lanxess Arena umzieht. Glaube ich, am 26. oder 27. findet das Spiel dann in Köln statt. Da wird die Halle auch voll sein. Die Euphorie ist groß und das ist das Wichtigste, dass die Leute hier in der Umgebung wieder Spaß am Handball haben, Spaß am VfL haben und dann wird das auch mit den Ergebnissen funktionieren.
Genau, am 26. oder 27. Dezember, das meintest du, da gibt es das Spiel gegen die Füchse Berlin. Da bin ich mir relativ sicher, dass die Hütte auf jeden Fall voll sein wird. Das wird ein absolutes Spektakel da. Das Weihnachtsheimspiel des VfL Gummersbach. Was traust du denen eigentlich in der European League zu? Haben die Chancen, ins Viertelfinale und dann vor allem auch ins Final Four nach Hamburg zu kommen?
Ja, Viertelfinale traue ich denen auf jeden Fall zu. Ich glaube, in der Vorrunde, da gibt es keine großartigen Hürden und da muss man gucken, auf wie man in der Hauptrunde trifft. Das habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich habe gerade nochmal geguckt. Am 26. Dezember ist das Spiel und bekannterweise hat man das früher auch immer zwischen den Tagen gespielt und da war die Arena immer voll. Daher glaube ich, dass das auch funktioniert. Aber zurück zur European League. Ich denke, in der Hauptrunde muss man, glaube ich, nur Dritter werden. Und dann ist man in den Playoffs und da wird man dann wahrscheinlich gewinnen. Ich denke, Viertelfinale ist auf jeden Fall drin, ja.
Es klingt alles äußerst optimistisch und positiv, aber aktuell kann man halt nicht viel Negatives über den VfL Gummersbach sagen. Und das sind ja, das sind andere Zeiten als noch vor 2, 3 oder 4 Jahren, wo es überhaupt nicht gut aussah. 2019 ist man abgestiegen in die zweite Liga, damals auf sehr dramatische Art und Weise. In diesem sensationellen Dreikampf hat man dieses Spiel in Bietigheim verloren und zack war man auf einmal abgestiegen. Ich kann mich noch sehr gut an die Bilder der Spieler des VfL Gummersbach erinnern, die alle unter Schock waren. Also damit hatte damals eigentlich niemand gerechnet. Jetzt sind sie wieder ganz oben mit dabei, zumindest was die European League angeht, da haben sie sich für qualifiziert und wir freuen uns auch auf die neue Saison. Ich bedanke mich bei dir, Mike, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über den VfL Gummersbach zu plaudern und ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute wieder reingehört habt. Wir waren in den Vororten von Berlin, Nürnberg und von Köln unterwegs, in Potsdam, in Erlangen und in Gummersbach. Es war, glaube ich, eine sehr informative Sendung und ich hoffe, dass ihr in 2 Tagen auch wieder reinhört. Vorher könnt ihr aber noch reinschauen und zwar bei Social Media, auf Facebook, Twitter, YouTube, aber ich betone das gerne immer wieder, vor allem bei Instagram, da bekommt ihr am meisten geboten, was Kreisab angeht. Folgt uns sehr, sehr gerne und seid in 2 Tagen dann wieder mit dabei. Dann sprechen wir über die Metropolen im Osten. Bis dann. Tschüss.